Hirn gehört, dein Podcasten von und mit Carsten Brocke. Hier geht es nicht um Mindset-Gequatsche, hier geht es um echtes Brainset. Neurowissenschaft, die dein Denken verändert. Nothing changes, if nothing changes.
Hallo meine Lieben, ich grüße euch zum nächsten Podcasten bei Hirn gehört. Heute habe ich einen ganz außergewöhnlichen Gast, einen Doktor. Jetzt könnte man ja denken, was für Doktor hat Carsten denn jetzt wieder? Ich habe einen Doktor Med, ein Doktor Rerum Medicarum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also ja. ein Doktor der Medizinwissenschaften. Jetzt wisst ihr, wen ich hier habe. Aber den Namen habe ich ja noch nicht verraten. Der Name ist Dr. Franz Hütter. Und ich habe ihn kennengelernt in meinem Studium bei den Neurowissenschaften und war total geflecht, was dieser Mensch alles so drauf hat. Übrigens einer, der bei mir, ihr kennt es ja, Menschen muss man sich manchmal nicht merken, die kann man einfach nicht vergessen. Und er gehört zu dieser Art von Menschen. Sein Studium umfasste Sprach- und Literaturwissenschaften, Geisteswissenschaften hat er natürlich auch beigehabt. Er beschäftigte sich bei seiner Promotion mit genetischen Einflüssen auf Empathie, na das wird ja ein spannendes Thema, und natürlich als Neurowissenschaftler und Verhaltensbiologe weiß der einfach, worum es geht. Und er hat eine große Leidenschaft, ich glaube, das macht sein Leben auch aus. Also er verbindet Wissenschaft mit Praxis. Wie ihr wisst, ich auch, meine Leidenschaft. Die meisten erzählen ja immer irgendwas von Mindset ändern und Denkmuster ändern und dann fragst du dich, wie soll ich denn alles ändern? So ein Quatsch. Das zeichnet ihn wahrlich nicht aus. Bei ihm hört ihr heute Hintergrund, Wissenschaft und Wissenstransfer, Wissen über Natur- und Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften. Und wie ihr wisst, haben wir schon drüber gesprochen, das Gehirn ist ein soziales Organ. Also sollten wir uns damit beschäftigen. Und es ist ein Zukunftsorgan, wie wir wissen. Also macht es ja Sinn, sich mit einem ganz außergewöhnlichen Thema zu beschäftigen, das uns in der Gegenwart schon getroffen hat und in der Zukunft noch mehr treffen wird. KI. Dr. Franz Hütter. Wir nennen ihn Franz und er nennt mich Carsten, weil wir uns unfassbar mögen. Hat Ahnung davon wie kein Zweiter. Und ihr dürft jetzt lauschen, worum es geht. Also, lieber Franz, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns heute begeistern wirst zu dem Thema KI, aber wahrscheinlich auch vielen anderen mehr, das uns begeistert. Ich grüße dich.
Sehr, sehr gerne, lieber Carsten. Grüße dich und danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, bei dir zu sein.
Es ist großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Sag mal, ich habe eine ganz doofe Frage zum Anfang. Erstmal, gibt ja keine doofen, aber ich glaube, die ist doof.
Vielleicht kriegen wir es hin, gemeinsam.
Ich will mal hoffen. Macht KI blöder oder nicht?
Kommt darauf an. KI hat tatsächlich das Potenzial, uns in einem Maße und in einer Effizienz zu verblöden, wie kaum ein anderes Tool in der Geschichte der Menschheit. Und zugleich hat KI das Potenzial, uns schlauer zu machen, wie kaum ein anderes Tool in der Menschheit. Ich glaube, die Gebrauchsbedingungen entscheiden ganz erheblich darüber, wie KI tatsächlich auf uns wirkt, weil wir können sozusagen nehmen als Krücke, Entscheidungen delegieren, Denken delegieren, einfach abgeben. Und die Älteren von euch, also die ganz Älteren werden
sich... Schön, dass du über mich sprichst.
ich spreche eigentlich eher über mich, aber gut. Auf jeden Fall damals, als diese Einparkhilfen in die Autos kamen. Ja, früher musste man noch den Kopf umdrehen. Seitdem es die Dinger gibt, habe ich ein bisschen steifen Nacken und habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr so weit umdrehen. Seitdem es die Navis gibt, habe ich die Fähigkeit ein bisschen eingebüßt, mich anhand von Karten irgendwie zu orientieren. Und jeder, der das im Hinterkopf hat, weiß, dass es keine gute Idee ist, wenn ich nach einer kreativen Idee frage, dass ich dann erstmal ChatGPT-Frage. Du, ich brauche ein paar Ideen für einen Kindergeburtstag, ein paar Partyspiele, bitte erzähl mir, was ich tun soll. Ich möchte meinem Kind was Nettes sagen. Bitte gib mir doch mal irgendwie ein paar Vorschläge, was ich sagen könnte. Also ihr merkt sehr schnell, es geht sehr schnell ins Dystopische, aber was vor allen Dingen dystopisch wäre, wäre, wenn wir unser Denken, unsere Entscheidungsfähigkeit, unser Urteil abgeben an diese Geschichten, weil die treffen ja auch schon ganz gute Entscheidungen oft und so weiter. Es funktioniert ja häufig, nur wenn wir uns dran gewöhnen, dann verlieren wir das eigene Denken. Und das ist sozusagen dieser schiefe Pfad, vor dem wir mit Sicherheit warnen müssen, weil Bequemlichkeit is a bitch. Also das ist das Fieseste, was wir haben. Und ihr wisst, so oft kriegt man uns damit. Du brauchst dich nicht anstrengen, mach einfach irgendwie das und das und dann gib's ab und wir machen das für dich. Schon bist du drauf. Auf der anderen Seite, jetzt mal komplett Gegenszenario. Ich kann ein Konzept entwerfen für ein Seminar, für ein Geschäftskonzept und so weiter. Ich habe mein Herzblut reingesteckt, ich habe meinen Hirnschmalz reingesteckt und ich schreibe das nieder, lade das in die KI hoch oder ich erzähle direkt mündlich der KI. Das ist so oft meine Empfehlung. Quatsch mit dem Ding, kriegst du viel mehr Content unter und viel mehr Kontext. Also wenn du irgendwie am Tippen bist und dann sage ich, bitte wäge kritisch ab, was ist da dran, was sind meine blinden Flecken, kritisiere mich gerne offen und ehrlich und zeig alle Schwachstellen auf, suche aus der Literatur, wo ich vielleicht Bullshit erzähle, ja, weil ich irgendwie nicht auf dem neuesten Stand bin und so weiter und so fort. Und dann kriege ich Feedback. Und da ist dann die KI natürlich super, weil die Zugriff auf alle neuen Studien hat, auf alle Daten und so weiter und so fort. Und da kann ich mich so richtig challengen. Und das ist wie beim Sport. Wenn ich im Fitnessstudio auf der schönen Couch sitze und irgendwie zugucke, dann wäre ich nicht fitter davon. Aber wenn ich tatsächlich die KI nutze, um mich täglich zu challengen, um mich täglich zu trainieren, die Hirnmuckis entsprechend fit zu halten, dann habe ich da eine wunderbare Chance, auch schlauer zu werden.
Du weißt, wenn ich damals bei dir richtig zugehört habe, hatte unser Gehirn die Aufgabe, Energie zu sparen irgendwie, weil wir so viel Energie verbrauchen. Mhm. Und weil du das Wort Bequemlichkeit ja gesagt hast, ne, das ist doch irgendwie logisch, dass mein Gehirn, denn ich bin es ja gar nicht, das ist eine Konstruktion, sagt, Mensch, ChatGPT ist eine geile Nummer, dann muss ich überhaupt gar keinen Strom mehr verbrauchen. Meine das ist ein komplett runterfahren, macht ja jetzt ein anderer, obwohl der viel mehr Strom verbraucht, wie ich hier gelesen habe.
Aber nicht mein Strom, so ist es in der Firma irgendwie.
Ja, genau. Ja,
total das Geld, wir schütten das Geld ins Klo, aber es ist nicht meine Kostenstelle.
Ja, genau. So, ist das dann nicht sogar äußerst, also ich liebe ja ChatGPT und Perplexity und so, aber ist es nicht gleichzeitig ziemlich bescheuert, wenn ich die falschen Prompts mache, wenn ich zu blöd bin, einen guten Prompt zu schreiben, hilft mir ja ChatGPT ehrlich gesagt auch nicht. Weil ich muss ja trotzdem vorher denken, das hilft ja nichts.
Ja, genau so ist es. Und mach mal ein Experiment. Nimm mal irgend so eine Krankheit, die man nicht irgendwie so kennt, also nicht Schnupfen, sondern irgendwas Komplizierteres. Und frag mal ChatGPT danach. Was weiß ich, was ist die, was sind Ursachen und typische Verläufe bei COPD? Das ist eine Lungengeschichte. Und lass mal deinen Arzt oder gar deinen Lungenarzt prompten. Der gibt ganz andere Prompts ein, weil der Ahnung hat von dem Krempel. Und der kriegt auch die sinnvollen Ergebnisse. Wenn wir sowas eingeben, dann kriegen wir so, oh Gott, keine Ahnung, ich werde demnächst, ich bestelle die Kiste und sonst irgendetwas. Das heißt, du brauchst viel Rasterwissen, um überhaupt so prompten zu können, dass du sinnvoll damit interagieren kannst. Und das ist die große Illusion. Oh ja, wenn ChatGPT das alles weiß, dann brauchen wir ja das selber irgendwie. Wissen ist ja wertlos. Das ist ja, brauchst du überhaupt nicht mehr zu haben. Du kannst alles fragen, du kannst aber erst gar nicht die richtigen Fragen stellen, ohne das entsprechende Wissen. Und drum brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen eher noch überlegenes Metawissen. Also wir brauchen vielleicht nicht mehr jedes Futzeldetail zu wissen. Wir brauchen aber sozusagen das Wissenskonnektom, wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Wir brauchen auch Wissen über Kernkonzepte, über die wir sprechen. Und dann können wir uns irgendwie die 500. Studie und die 300. Fußnote von unten, das können wir uns von ChatGPT raussuchen lassen. Wir brauchen dieses Überblickswissen. Und das Zweite, was wir brauchen, ist das, was man in den Betrieben vielleicht lernt, hoffentlich in Kommunikationsseminaren, nämlich zwischenmenschliche Kommunikation. Weil eine KI ist auch nur ein Mensch, sage ich immer. Und zwar sind es dieselben Erfolgsprinzipien letztendlich wie bei der zwischenmenschlichen Kommunikation. Stell dir vor, du hast irgendwie eine Praktikantin, einen Praktikanten, ziemlich fit in der Birne, kommt von der Uni, hat ganz viel Zeug drauf von dem, was du wissen musst, aber der kennt dein Geschäft nicht. Der weiß nicht, was du genau von ihm willst. Was musst du tun? Du musst ganz genau von vorne bis in den Kontext. Schau mal, ich habe da einen Kunden, der kommt aus der Baubranche und die haben da folgende Gepflogenheiten und folgende Empfindlichkeiten, folgende Probleme. Für den möchte ich ein Angebot schreiben über und zwar und es darf von der Preisspanne bla 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 bla. Und genau das, genau diese Spezifität, genau diese Genauigkeit und diese reichen Kontext, den brauchen wir in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und genauso ist es bei der KI. Das heißt, wir können hier zum Teil von der zwischenmenschlichen Kommunikation die Kompetenz soweit vorhanden übertragen in den KI-Bereich. Wir können aber vielleicht sogar in der Mensch-Maschine-Kommunikation unsere zwischenmenschliche Kommunikation entsprechend trainieren, weil bei ChatGPT merkt man es ziemlich schnell. Also ein schlaues Gegenüber, das überspielt so ein bisschen, dass wir Mist labern. Aber die KI, die sagt, oh, tolle Idee, Franz, super, und bringt irgendeinen generischen Blabla raus. Das heißt, das hat sehr viel Potenzial, dass wir da trainieren. Wir dürfen eben nur nicht der Bequemlichkeitsfalle unterliegen. Ganz kurz zu deiner Anmerkung mit dem Energiesparmodus, kleiner grauer Fachkasten. Das Hirn hat ungefähr 2% der Körpermasse, verbraucht über 20% der zur Verfügung stehenden Energie, ungefähr 50-60% allein für den Kortex, das Ding, das Bewusstsein erzeugt. Gerhard Roth hat es mal so schön gesagt, mit unserem Bewusstsein bewegen wir uns so ständig an der Schwelle zur Ohnmacht. Das heißt, wir müssen Energie sparen, weil das Ding irgendwie, wenn es ein Kühlschrank wäre, würde es kein Obi oder sonst irgendwie mehr verkaufen oder kein Mediamarkt, weil das irgendwie Energieklasse F hätte oder so. Und das Thema ist eben, es wird möglichst viel ausgelagert, tief unter die Motorhaube in subkortikale Schichten, die dann auf Automatikmodus laufen. Die, was wir immer machen können, schon immer gemacht haben, Routinen, Handlungsmakros. Und wenn so Handlungsmakros, hi Chatty, bitte entscheide du für mich, was ich als nächstes kaufen soll, dann sagt das Hirn, oh super, Energie gespart. Und das ist sozusagen so eine biologische Falle. Das war früher mal günstig oder in vielen Kontexten günstig, aber das ist genau dieselbe biologische Falle, wie mein Körper mir sagt, Franz, isst viel Kalorien, weil das bedeutet, du kannst lange überleben. Ja, der Internist sagt dir heute genau das Gegenteil, weil wir heute in einer anderen Welt leben. Aber mein Körper sagt immer noch das von vor 30.000 Jahren.
Was mir aufgefallen, also erstmal, ich unterhalte mich ab und zu auch mit meinem Kuchen, ne, weil der dann anfängt mit mir zu reden. Iss mal ein bisschen Kuchen, ist ja Sonntag, kannst du dir ja leisten. Und ich denke immer, nein, ich will jetzt keinen Kuchen. Dann sagt mein Hirn, doch, hast du dir verdient. Also wir fangen ja tatsächlich nicht nur mit ChatGPT, wir reden ja auch mit Kuchen. Also wir reden ja mit einer ganzen Menge Leute. Was mich so beeindruckt hat bei der KI und bei dem Kennenlernen der ganzen Techniken und Prompt-Möglichkeiten ist, dass ich selbst festgestellt habe, wenn ich zu blöde bin, einen guten Prompt zu schreiben, also eine gute Frage zu stellen, dann neigt dieses System dazu, mir natürlich auch relativ oberflächliche oder auch blöde Antworten zu geben. So, also letztlich habe ich eins gemerkt, ich mach's mal auf Deutsch, wenn ich doof bin, kriege ich doofe Antworten, das ist ja wie im Leben. So, ja. Wenn ich aber kluge Fragen stelle, mir genau überlege, was ich will, ins Detail gehe, vielleicht auch Widerspruch fordere, wie im normalen Leben, kriege ich ganz, ganz andere Antworten. Das heißt, letztlich ist ja die KI tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, nur eine Krücke, nur eine schnelle Krücke, die mir wirklich helfen kann. Aber wenn ich doof bin, ist die auch doof.
Wenn wir so böse sein wollen, es ist
nicht, ja, wollen wir.
Das ist ein Spiegel der eigenen kognitiven Entwicklung. Ja, also
okay, den lassen wir mal kurz setzen.
Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie diese alte Fabel von der Stadt, wo so die Fremden kommen und am Tor sitzt so ein alter Weiser und die fragen, wie sind denn die Bürger dieser Stadt? Und dann fragt er die, ja, wie waren denn die Bürger der Stadt, aus der du gerade kommst? Ja, ganz furchtbar. Ja, die sind auch ganz furchtbar und so weiter. Er kennt diese Geschichte sozusagen. Und der kommt und sagt, die in der letzten Stadt waren ganz toll. Ja, die sind auch ganz toll. Und insofern ist KI auch ein Stück weit Spiegel, in dem Fall, was die eigene Intelligenz anbelangt, aber immer in Bezug auf ein spezifisches Thema. Natürlich können wir auch über generelle Intelligenz schreiben, aber letztendlich geht es darum, ich bin in vielen Bereichen einfach zu blöd, um KI zu bedienen oder all diesen Dingen, die ich notwendigerweise sozusagen nicht drauf habe. Das heißt also, das ist eben sehr, sehr wichtig. Wir können uns aber auch mit KI möglicherweise dann, wenn es nötig ist oder wenn wir einen guten Grund dafür haben, entsprechend aufschlauen, um sozusagen prompt technisch satisfaktionsfähig zu werden erstmal. Also ich kann mir heute mit agentischer KI wie beispielsweise Manus oder aus dem sympathischen Hause Meta ein Oboe heißt es, also wie das Instrument. Da kann ich mal sagen, oh, mach mir mal einen Online-Kurs zum Thema Molekulargenetik, möchte mich in so einen Blockchain-Krempel einarbeiten, mach mir da mal irgendwas über Blockchain. Und dann habe ich einen Online-Kurs mit ganz wenigen Prompts und kann mich erstmal einarbeiten. Und dann, wenn ich entsprechend Background habe, oder ich hole mir den Online-Kurs natürlich bei den Plattformen edX, Udemy, Udacity, wie sie alle heißen, und mache mich erstmal schlau. Und dann kann ich, dann werde ich KI-fähig sozusagen. Dann wächst sozusagen
meine. Das ist ja die spannende Frage. Wenn ich dich richtig verstehe, hat ja unser Gehirn auch den Hang, tatsächlich was Richtiges zu finden. Also, ne, wenn ich jetzt was Falsches schreibe, kommt oder ich schreibe Blödsinn und krieg ja Blödsinn. Dann bringt mich das ja nicht weiter. Mhm. So, und wenn ich jetzt in die Neurowissenschaft gehe, dann muss da irgendwas in unserem Gehirn sein, das sagt, nee, das geht noch besser, das ist noch nicht das Richtige. Und dann bin ich ja, ich nenne das immer ganz gerne Selbsterkenntnis, dann habe ich ja selbst erkannt, so kann ich es nicht machen. Dann kommt nichts Gutes bei raus. Wo kommt das her? Warum will ich dann eigentlich so richtig alles noch besser machen und besser wissen, um dann bei KI zum Beispiel bessere Antworten zu bekommen? Oder wenn ich mit Menschen arbeite, ist ja nicht viel anders, außer dass die mitdenken und auch Gefühle haben, was bei KI relativ schwierig sein wird, muss ich mir ja auch Gedanken machen. Wo kommt das her? Warum will ich immer ein Stück weit mehr und besser wissen? Sonst hätten wir ja gar keine KI gebraucht.
Ja, das Thema ist, nach all dem, was wir heute aus der evolutionären Sicht wissen, ist es gar nicht mal so relevant für das Gehirn, was wahr ist, was richtig ist, sondern was zum Überleben hilft. Das heißt, es ist sozusagen, wir haben andauernd Monitoring laufen mit einem Soll-Ist-Vergleich. Also beispielsweise die vordere Gürtelwindung ist so ein System, das andauernd sozusagen Soll-Zustände und Ist-Zustände vergleicht. Wir haben andere Systeme wie beispielsweise unser Belohnungssystem oder die Areale im Bereich, also hinter unseren Augenbrauen, die alle so eine Art Fehler, also Belohnungsfehler-Vorhersagesystem oder Konsequenzenabschätzungssystem sind und so weiter. Was passiert, wenn ich das und das tue? Was passiert, wenn ich das und das unterlasse? Und so weiter und so fort. Das heißt, du merkst, wir haben immer so diesen Blick fürs Delta.
Und das läuft die ganze Zeit, wie du.
Und das läuft die ganze Zeit völlig unbewusst mit. Also beispielsweise merke ich das, wenn ich ein Seminar gebe und ich komme dann langsam ans Ende. Ich hätte aber noch ein paar wichtige Dinge zu sagen.
dann spüre ich direkt, wie so meine vordere Gürtelwindung anspringt. Okay, Zeit ist noch so und so viel, das und das möchte ich noch sagen. Okay, jetzt verkürze ich. Und dadurch wird also so durch dieses leichte Fehlersignal, also da gibt es eine Soll-Ist-Abweichung, werden zwei Dinge bewirkt. Das Ganze sitzt sehr, sehr nahe an unserem Arbeitsspeicher. Der ist übrigens dort ungefähr am seitlichen oberen Stirnhirn, wo wir anderen Verkehrsteilnehmern die Meinung über ihren Fahrstil kundtun. Und da sitzt sehr nah diese vordere Gürtelwindung. Und die triggert sozusagen unser Stirnhirn an und fokussiert die Aufmerksamkeit. Das heißt, meine ganze Aufmerksamkeit ist jetzt gerichtet auf dieses Thema. Ich will die Kuh vom Eis haben. Ich will irgendwie das Delta zwischen Soll und Ist möglichst wieder ausgeglichen kriegen. Da passt was noch nicht. Da ist was noch nicht lebenstauglich genug. Oder bei der KI irgendwie kann ich nichts damit anfangen. Wenn ich das jetzt dem Carsten erzähle, ich habe das jetzt in ChatGPT eingegeben, der Carsten, der führt morgen mit mir ein Gespräch. Wenn ich dem jetzt das erzähle, irgendwie, der kann damit nichts anfangen. Und dann sagt mein Hirn Richtung Konsequenzen, dann findet der mich nicht gut oder was auch immer. Das heißt, also da ist ein sehr viel, da entsteht Antrieb. Und das sind die zwei Dinge. Fehlerwahrnehmung und dieser ständige Vergleich dient dazu, Aufmerksamkeit zu fokussieren und Antrieb zu erzeugen. Weil ansonsten würde ich beispielsweise bei bester Laune verbluten. Ja, also mal, um mal ein extremes Beispiel zu nehmen. Fehlersignal nicht wahrgenommen oder auch kein Antrieb. Ist mir doch egal, wenn da was rausläuft. Das heißt, beides brauche ich letztendlich, um zu überleben. Und das Hirn hat halt sozusagen konservativ dieselben Mechanismen. Wir haben natürlich auch sogenannte Salienzdetektoren, die sozusagen den Dimmer hoch. Es ist jetzt sehr, sehr wichtig, ja. Körperlicher Schmerz ist wichtiger als KI-Prompt hat nicht funktioniert. Aber im Grundprinzip ist es derselbe Überlebensmechanismus, der dahinter steht. Wir wollen etwas haben, was lebensdienlich ist und was uns hilft.
Weißt du, was mir da in den Kopf schießt, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Entscheidungen treffen müssen, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, die unzufrieden sind mit ihrem Zustand, den sie gerade haben, mit ihren Kunden, mit ihren verkäuferischen Fähigkeiten, mit ihrer Arbeit als Führungskraft und Mitarbeiter zu begeistern, die haben ja dann letztlich, ist ja da dasselbe System aktiv, korrekt?
Genau.
Also da gibt es ja wirklich gar keinen großen Unterschied.
Nee, ich greife immer zurück auf Sollwerte. Also es gibt ein wunderbares Modell von dem Klaus Grabe, das war ein Psychotherapieforscher, der hat ein gängiges Bedürfnismodell adaptiert mit vier Grundbedürfnissen, die man auch neurobiologisch sehr gut belegen kann. Und ein Bedürfnis ist zum Beispiel, ich brauche Orientierung und Kontrolle. Ja, wenn ich irgendwie mich verlaufen habe im Urwald, dann bin ich des Todes. Das heißt, und wenn ich beispielsweise in einer Firma bin, in der ich unzufrieden bin oder die kurz vorm Bankrott steht und ich habe ein Haus zu finanzieren, dann sind es dieselben Mechanismen, denn mein Gehirn, wie vorhin gesagt, signalisiert, da ist eine gravierende und potenziell folgenschwere Soll-Ist-Abweichung. Jetzt bitte fokussiere deine Aufmerksamkeit und entwickle Antrieb, irgendetwas zu tun. Das zweite wäre beispielsweise Bindungsbedürfnis. Wir alle sind zutiefst darauf angewiesen, als junge Menschen möglichst sicher gebunden zu sein, weil der Säugling ohne sichere Bindung nicht überlebt. Und das ist natürlich uns für unser ganzes Leben lang besonders wichtig, dass wir für Menschen was wert sind, dass wir eine Aufgabe haben und so weiter. Drum sind toxische Beziehungen, egal ob Arbeitsbeziehungen oder privat, auch so ein ganz großes Delta, wo wir alles tun, um da diese innere Spannung wieder positiv zu regulieren. Das dritte ist die Lust-Unlust-Bilanz. Ganz klar, wir wollen irgendwie nach Möglichkeit, also bis auf diejenigen, die viel, viel Geld dafür zahlen, sich ein Popo verhauen zu lassen, aber in der Regel wollen wir eben eher Richtung Dinge, die Spaß machen. Aber wenn wir die ganze Zeit mit Aufgaben beschäftigt sind, die
heftigst gegen unser Lustprinzip verstoßen. Heißt nicht, dass das Leben immer Ponyhof sein muss oder so. Jeder muss mal Steuererklärung machen, auch Männer oder sonstige Dinge machen. Aber wenn das dauerhaft in die falsche Richtung gekippt ist. Und das dritte ist Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Das heißt, wenn wir unser aktiviertes Selbstwertbedürfnis haben, wenn ich nichts wert bin für andere, dann werde ich vielleicht verstoßen aus der Gruppe und muss auch alleine verhungern. Auch das sind archaische Signale, die uns natürlich dazu bringen, wirklich alles zu mobilisieren, um diese, was Klaus Grawe nennt, diese Spannung in uns, die Stress erzeugt, die psychisch krank macht, die körperlich krank macht, die das Gehirn schädigt durch toxische Übererregung, wenn es andauernd über Jahre passiert, das tatsächlich zu beheben. Und da ist es natürlich etwas, unsere Zeit ist eine Zeit, in der die äußeren Unsicherheiten wachsen, in der die Bedürfniserfüllung immer unsicherer wird, weil viele alte Regeln, die uns Konsistenz gaben, die uns Vorhersagbarkeit gaben, ja, wir sprechen von Vorhersagesystemen da oben im Gehirn, weil das aus den Fugen gerät. Und da klammern wir uns natürlich an möglichst viel, was uns Sicherheit gibt. Das ist die Sicherheit in der Gruppe. Darum haben wir jetzt heute wieder Zusammenrottungen von allen möglichen Gruppen, die dasselbe glauben. Sehr bekannt in der Terror Management Theory. Das ist so, wie gehen wir mit Bedrohung um, also mit dem Terror, insbesondere des eigenen Todes. Ne? Ich halte mich an eine Gruppe, die sagt, ja, keine Ahnung, wir werden weiterleben als, keine Ahnung, sonst irgendein Volk oder irgendwas Religiöses, irgendwas Ideologisches. Das ist das eine. Und das zweite, und auch das ist so eine Art Ideologie, neue Technologien. Kennt ihr das? Ja, die KI, die wird uns retten, alle Probleme, das Klimaproblem lösen und wir werden den Krebs besiegen und so weiter. Da mag einiges dran sein. Aber wir müssen auch darauf achten, dass wir da weder in so eine Technikskepsis verfallen, das bringt doch sowieso alles nichts, noch in so eine blinde Zukunftseuphorie, dass wir sozusagen so eine Art Singularity Religion ausrufen und sagen, ach komm, das wird die Zukunft und das Menschliche kommen. Also diese ganze humanistische Psychologie tritt in die Tonne. Der Mensch ist sowieso irgendwie, siehst du ja, was geworden ist. Und jetzt wird alles die Technik lösen. Lasst uns die Chips implantieren. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Aber diese Tendenz.
Elon und Musk. Ja, genau.
Ich will noch mal kurz zusammenfassen für euch, weil das war jetzt wirklich, wirklich etwas, was nachhalt. Ich möchte nochmal die vier Punkte benennen, damit ihr euch sie merkt, weil vielleicht könnt ihr sie ja selbst in euch mal hinterfragen. Also wir hatten Punkt 1, wir suchen nach Orientierung und Kontrolle, korrekt. Mhm. Nummer 2, wir haben ein sehr tiefes Bindungsbedürfnis. Mhm. Nummer 3, wir gucken immer nach Lust oder Unlust, weil das scheinbar ein Motor ist. Und wir haben ein Selbstwertbedürfnis. Mhm. Also nicht nur ein Selbstwertchance, sondern auch ein Bedürfnis, dass wir etwas selbstwert sind. Und wenn dieser Selbstwert nicht vorhanden ist, haben wir ein Riesenproblem. Und deshalb ist die Frage, die stelle ich jetzt einfach mal an dich, unabhängig von KI. Hast du eine Idee, wie ich meinen Selbstwert hinterfragen und stärken kann?
Mhm. Ich möchte daran auch noch anknüpfen, um diesen letzten Punkt nochmal zu betonen. Es gab im Jahr 2014 von Rüdiger Reinhardt eine Neuroleadership-Studie und da hat er genau diese Bedürfnisse abgefragter Fragebögen dazu gemacht und hat es korreliert mit Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Bindung hatte eine Bedeutung, dann das Thema Annäherungs- versus Vermeidungsmotivation. Also es ist gesünder und leistungsfördernder, Ziele erreichen zu wollen, als andauernd irgendwie so sich wegzuducken und keine Fehler machen zu wollen und sozusagen in der Vermeidung und in negativen Emotionen zu sein. Aber was am stärksten auf die Gesundheit eingezahlt hat, und das war wirklich ganz, ganz überraschend, war das Selbstwertgefühl.
Wow.
Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, warum ist das? Na gut, ich habe keinen Einfluss drauf. wie die Konjunktur in Deutschland sich entwickelt. Ich habe keinen Einfluss darauf, was auf der weltpolitischen Bühne passiert. Aber wenn ich ein Selbstwertgefühl habe, dann weiß ich, ich bin an sich was wert und ich bin für andere Menschen etwas wert. Das heißt, zum Beispiel, egal wie die Buchungssituation ist auf Weiterbildungsmarkt oder wo auch immer ich unterwegs bin, ich habe genug Wertvolles der Menschheit zu geben, dass ich irgendwie überleben werde. Und das gibt schon mal so eine, das reduziert schon mal so den Grundstress. Und da möchte ich auch anknüpfen an die ganz spannenden Studien so zu dem sozialen Status. Also man hat das mit realem sozialen Status gemacht, weiß aber inzwischen, dass sozusagen der mentale Status, und zwar nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Yacht und ein Auto und sonst was, sondern die Selbsteinschätzung des Wertes. Aber es gibt tolle Studien, es je niedriger ich mich einschätze, desto höher ist der Stresshormonlevel. Ja, man weiß es auch sozusagen aus Primatenhierarchien. Die Underdogs haben den meisten Stress, nicht die Silberrücken. Man hat es bei Pavianen und bei britischen Staatsbeamten gemacht. Also Witz, also nicht in derselben Studie, aber auf jeden Fall ist es so, dass auch da ist, je tiefer in der Hierarchie dieses öffentlichen Dienstes, desto höher Stresshormonpegel und desto höher auch die kardiovaskulären Ereignisse, also Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und das ist ungefähr so ein Drittel des Effekts berechnet sich aus Lebensführung. Wenn du wenig Kohle hast, dann kannst du auch nicht irgendwie dauernd Bio futtern und rauchst vielleicht etwas mehr, schlechte, schimmelige Umgebung oder was auch immer. Es macht ein Drittel aus. Zwei Drittel ist so dieses Gefühl, ich habe mein Leben, ich kann so wenig kontrollieren, ich kann so wenig gestalten. Und je höher du kommst in der Hierarchie, desto besser sozusagen die Gesundheit und desto geringer eigentlich der Stresslevel, obwohl du denkst, ah, die da oben, die haben ja ganz viel Verantwortung. Ja, aber die haben ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten auch. Und wie gesagt, das ist eine statistische Aussage. Einzelfälle, über Einzelfälle sagt es überhaupt nichts aus. So, und jetzt nehmen wir den Fakt, dass das eine isolierte Studie war, zwar über Jahrzehnte, aber von einem realen sozialen Status. Heute wissen wir, dass der Selbstwert sozusagen das, was ich mir selbst zuschreibe, auch an Bewältigungsmöglichkeiten des Lebens, an Wert, dass es viel wichtiger ist, dann erkennen wir auch zum Beispiel sowas wie Burnout. Burnout kriegst du nicht von zu viel Arbeit. Das passiert einfach nicht.
Dann hätte ich schon Feierabend.
ja, genau. Du hattest keine Zeit zum Burnout. Aber ja, genau. Das Thema ist, es ist die Hilflosigkeit. Du versuchst und du ackerst und du kriegst keinen Fuß auf den Boden. Das ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ist genau das, was uns anfrisst. Und was dann natürlich gegen hilft, ist, dass ich Selbstwirksamkeitserfahrungen mache, dass ich Erfahrungen mache, ich kann wirklich was reißen. Und das ist mein praktischer Tipp. Je mehr Kontrollerfahrungen wir machen, also je mehr Erfahrungen wir machen, egal was da draußen passiert, ich habe bestimmte Dinge unter Kontrolle, ich kann etwas tun, desto besser. Und ich habe mal ein Arbeitsblatt dazu entwickelt, das heißt Eat the Frog Liste. Das heißt die Kröte schlucken. Und dieses Arbeitsblatt ist speziell dazu da, um Menschen Stress zu machen. Das heißt, Hütter, du hast irgendwie einen an der Klatsche, das ist doch, wir haben Stress genug, wir brauchen nicht noch ein scheiß Handout, um uns künstlich Stress zu machen. Wir wissen aus der Biologie, dass passiv erduldeter Stress eine ganz andere biochemische Signatur hat als aktiv selbstgesuchter Stress. Und auch ganz andere Folgen. Wir wissen sogar, dass ein moderater täglicher Anstieg des Stresshormonpegels von Cortisol über das physiologische Maß hinaus als ein Peak sogar neue Nervenzellen im Hippocampus, das ist ein Hirnteil, der wichtig ist fürs Gedächtnis, das Wachstum dieser neuen Nervenzellen anregt. Meinen täglichen Stress gib mir heute. Und zwar moderat und kontrollierbar.
und zwar am besten selbst gesucht. Daher die Eat the Frog Liste. Ich schreibe mir jeden Tag etwas auf, was leicht außerhalb meiner Komfortzone liegt. Das heißt beispielsweise Tante Hertha sagen, dass ich am Wochenende nicht vorbeikommen werde zum Kaffee und Kuchen. Vielleicht, weil ich den Kuchen auch ähnlich wie du vielleicht dem zu sehr erliegen würde oder was auch immer. Das heißt, ich habe vielleicht es in Kauf genommen, jemanden mal zu enttäuschen. Oder ich habe dann immer drei Spalten. Das eine ist, welchen Kröte schlucke ich. Die zweite Spalte ist, was ist meine Investition? Das heißt, in dem Fall wäre das mein Schuldgefühl. Die dritte Spalte ist, was werde ich damit erreichen? Das heißt, was habe ich Geiles am Wochenende vor? Was es lohnt, dieses Schuldgefühl mal schnell in Kauf zu nehmen? Und dann beispielsweise etwas, ich sag ab, ich betreue jetzt im Moment keine Masterarbeiten mehr. Auch wieder Schuldgefühl, die Leute hätten es gerne gehabt und so. Oder beispielsweise könnte sein, ich bin nicht mehr so wichtig. Das ist eine ganz, ganz große Investition. Ich bin nicht mehr unentbehrlich. Oh Gott, die kommen tatsächlich ohne mich zurecht. Und was habe ich davon? Gehe beispielsweise jetzt in die Muckibude und mache Fitness für meinen Körper. Ja, also das ist etwas, was ich direkt davon habe durch die gewonnene Zeit. Und so gewöhnen wir unser Gehirn aus diesem Dauerstresspegel langsam abzubauen, weil wenn du tonisch, also dauerhaft zu hohe Stresshormonpegel hast, dann hast du keinen Spielraum mehr, wenn du kurzfristig, um die Kuh vom Eis zu ziehen, mal Stresshormon aktivieren musst, um die Energie zu kriegen. Weil wenn du kurz unter der Decke stehst, kannst du keine hohen Sprünge mehr machen. Das heißt, es muss insgesamt mal runter, aber um den Preis, dass ich mir eben jeden Tag meine kalte Stressdusche ein-, zweimal gönne. Am besten die Heldentat direkt vor der restlichen Arbeit, dann weiß ich, der Tag gehört mir und ich kann den Drachen besiegen und ich kann die Welt bewältigen.
Ich sage immer gerne in den Vorträgen, wenn es ums Selbstwertgefühl geht, ich glaube, auch aus der Erfahrung heraus, mein Gehirn wird erst dann das Selbstwertgefühl für mich mitsteigern, wenn ich es schaffe, mich auch selbst zu überwinden. Weil sich das Gehirn das merkt. Ach, das hat er schon gemacht, das hat er schon geschafft. Komm, dann trau dich doch das auch mal. So, und dann sagt der Gehirn, Mensch, das hat er jetzt auch gemacht. Und jetzt kommt dieser doofe Satz, den ich immer wieder sage. Weißt du, und im schlimmsten Fall passiert ja auch nichts. Mach's doch einfach mal. Und dann sagt der Gehirn, du, ich hab das gemacht, das hat ja geklappt, das ist ja toll. Ich hab mich überwunden. So. Siehe Tante, siehe Kumpel, siehe Neukundengewinnung, siehe Menschen ansprechen, was auch immer.
Völlig ja, genau.
Aber ich habe es geschafft, mich zu überwinden. Und das merkt sich dann mein Gehirn und sagt, Mensch, du hast es schon so oft geschafft. Warum willst du denn jetzt scheitern? Ist doch bescheuert. Mach's doch wieder. Überwinde dich wieder mal. Und dann steigt tatsächlich der eigene Stolz auf sich selbst. Ist das so?
Ja, und wir reden so dahin, Selbstvertrauen. Wenn wir das mal wörtlich nehmen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, heute mache ich Sport und ich mache dann heute keinen Sport. Das kann natürlich keine Ahnung, ich kann mir die Gräten brechen, dann habe ich eine gute Erklärung dafür. Aber wenn das ein paar Mal passiert, mach das mal mit deinem Kind. Du sagst, ich gehe mit dir in die Eisdiele und du gehst nicht in die Eisdiele. Du sagst, du gehst auf den Spielplatz, du gehst nicht in den Spielplatz. Irgendwann mal ist das Vertrauen futsch. Mach das mal mit Partnerinnen und Partnern. Ich bin um so und so viel Uhr da, du bist nicht da und so weiter und so fort. Warum sollen wir uns selbst anders behandeln als andere? Wir vertrauen uns dann auch nicht mehr. Selbstvertrauen kommt daher, dass ich das, was ich mir verspreche, auch tatsächlich einhalte. Ja, da sind wir ja fast bei diesen Geschichten mit mein inneres Kind, aber ich brauche gar kein inneres Kind. Ich kann einfach den Franz im Spiegel angucken und kann sagen, kann ich dir, Typ, da vertrauen, dass du das, was du mir versprochen hast, mir Gutes zu tun, auch tatsächlich tust. Und dann kommen wir sozusagen wirklich in eine Positivspirale rein, wenn wir einmal wissen, okay, wenn ich mir das vorgenommen habe, ich kann mir vertrauen, ich bin ein verlässlicher Typ, ja, also mit dem kann man rechnen, dann entsteht auch ein Gefühl von Sicherheit und das ist sozusagen das wichtigste Gefühl von Sicherheit, das wir uns geben können und wir erleben das under constant attack natürlich, weil natürlich
die Industrie oft auch versucht, also beispielsweise Smartphones. Smartphones sind Suchtinstrument, erleben wir im Moment bei unseren Kids. Das ist Entzug eines Suchtmittels, wenn man das irgendwie reguliert. Es muss aber sein. Und ähnlich natürlich bei unserem Mediengebrauch und bei unserem Social Media Doomscrolling irgendwie durch TikTok oder was auch immer. Und ähnlich natürlich bei Hör mal Nachrichten. Du bist andauernd Clickbait-Emotions ausgesetzt. Du sollst dich andauernd empören über irgendetwas, ängstigen über den Asteroiden, der jetzt wieder irgendwie erdnah rumfliegt,
ja,
weiter und so fort. Wo dann ganz unten im Artikel steht, irgendwie Wahrscheinlichkeit gleich 0,00003%. Aber es war irgendwie, du hast den ganzen Artikel gelesen, das zahlt sich kommerziell aus. Aber zu gucken, wie wir uns da wieder emanzipieren davon, und ganz bewusst sozusagen in die Joy of Missing Out gehen in Bezug auf solche Geschichten und uns auch wirklich wieder von der dauernden Übererregung runterholen. Weil wir brauchen als Ausgleich so langweilige Geschichten. Kennt ihr das mit diesem langweiligen Schwarz-Weiß-Kontrast, auf den man stundenlang guckt? Man nannte das Lesen, Bücher. Einfach schwarze Schrift auf weißem Hintergrund, seitenweise, bis man mit dem Roman am Ende war. Braucht viel Geduld. Das ist ein tolles kognitives Training, durch den Wald gehen oder mal bewusst Gespräche führen mit Leuten und zuhören und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Trainingsgeschichten, weil wenn wir andauernd in Übererregung sind, unser Hirnstamm sendet über eine aufsteigende Aktivierungsachse letztendlich an den Kortex die Wellensignale für die Hirnstromwellen. Das, was der Neurologe im EEG als diese Zacken sichtbar macht. Und unser Ferrari der Evolution, mit dem wir denken können, mit dem wir wirklich uns auch Impulse kontrollieren können, mit dem wir uns in eine Zukunft hinein entwerfen können. Das ist unser Stirnhirn. Da wollen wir uns draufhauen, wenn wir sagen, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Dieser Teil funktioniert am besten so in einem mittleren Erregungslevel. Sobald das Erregungslevel zu hoch steigt, wir sprechen von High Beta, hohe Beta-Frequenzen, keine Ahnung, weit über 20 Hertz, da ist da so viel Erregung drin, dass da keine sinnvollen handlungsleitenden Muster mehr zustande kommen. Und was passiert dann? Na gut, wir verlieren an Verhaltensflexibilität und knallen jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlich plump ausgedrückt den evolutionsbiologischen Fahrstuhl runter auf die nächst stabilere Ebene, Basalganglien, das, was ich schon immer gemacht habe, Routinen, Verhaltensmakros und so weiter und so fort. Kein Wunder, dass wir da feststecken. Es ist ein Automatismus am Werk. Und ich glaube, diese Deautomatisierung ist besonders wichtig, auch im Umgang mit KI, unserem Einstiegsthema, dass wir da nicht einfach routinemäßig irgendetwas machen, sondern immer so ein Stück weit diesen Augenblick zwischen Reiz und Reaktion entdecken, in dem so ein Moment an Freiheit entsteht.
Also erstmal danke für diese Ausführung, weil das ist natürlich, also selbst für mich ist das immer wieder hochinteressant, hier zuzuhören. Können wir übrigens den Podcast noch 2 Stunden länger machen? Dann ich bin gerade begeistert. Ja, genau. Ihr merkt gerade, da ist ein Mensch hier bei uns, der echt weiß, wovon er redet. Fragt mal die KI nach demselben und ihr werdet ganz andere Antworten bekommen. Weil dahinter steckt nämlich auch Emotionen und Leidenschaft. Und das werdet ihr bei der KI dann noch ein bisschen suchen müssen. Aber wir mal zurück. Weißt du, was mich noch besonders umtreibt, gerade wenn es auch um KI geht? Es ist etwas, was mich als Mensch natürlich umtreibt. Wir haben jetzt über Werte ja schon gesprochen. Es geht um die Moral. KI und Moral ist für mich ein Widerspruch. Weiß nicht, wie du es siehst, weil es geht ja immer ein Stück weit um die Bedeutungskonstruktion in mir, was andere mit mir machen. Also wenn ich jetzt in die KI was frage und jetzt kriege ich einen Text zurück oder krieg's vorgelesen, wie auch immer, dann folge ich dem ja. Jetzt muss ich das ja hinterfragen, was die KI mir da sagt oder was ich da lese, wie auch immer. Unabhängig jetzt mal von der Qualität meines Promptes. Aber ich muss das ja wieder abprüfen, was da geschrieben steht. Also ich stelle irgendeine Frage und dann kommt ja eine Antwort. Und weißt du, was ich noch nicht gemerkt habe oder auch noch nie darüber nachgedacht habe? hat das dann auch eine Moral, was mir da geantwortet wird? Weil eigentlich greift es doch nur überall zu. Es kann ja auch eine total bescheuerte Moral zurückgeschrieben werden.
Da erinnere ich mich an eine Aussage, der gesagt hat, die Digitalisierung eines Scheißsystems führt zu einem scheiß digitalen System. Und ich glaube, das ist genau diese Geschichte Garbage in, Garbage out. Und es gibt den Geoffrey Hinton, der wird auch als Godfather of AI bezeichnet, ist einer der Entdecker oder dieser neuronalen Netzwerke, der also hinter dem die physikalische und mathematische Theorie hinter dem Ganzen, dafür hat er auch einen Nobelpreis bekommen. Und der sagt, wir tun eigentlich gut daran, wenn es wirklich so ist, dass wir uns Richtung AGI bewegen, also allgemeiner Artificial General Intelligence, also einer KI, die sozusagen ähnlich wie ein Mensch in verschiedensten Bereichen in der Lage wäre, intelligent zu agieren. Wir tun gut daran, solchen Systemen Fürsorglichkeit und einen Elterninstinkt beizubringen und sie spezifisch darauf zu trainieren, auf Empathie, auf sozusagen Fürsorge, weil wenn die irgendwann mal so schlau sind, dann könnte das sein, dass die irgendwie auf die Idee kommen, naja, irgendwie, wer verursacht denn die meiste Umweltverschmutzung? Ach ja, genau, das ist diese Spezies hier, die brauchen wir nicht mehr. Ja, also das ist natürlich in diesem Bereich, der erzählt also sehr, sehr viel als Warner und so. Ich glaube, die Stimme muss es auch geben, also ist auch in Ordnung. Ich sehe es natürlich jetzt nicht irgendwie so, dass das demnächst bevorsteht, dass die KI irgendwie so super schlau wird und uns alle irgendwie abschafft. Aber da ist etwas dahinter. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir sehr genau darauf achten müssen, was in diese als Trainingsdaten in diese Geschichten reinkommt und welche Lernkontexte wir denen geben. Und es ist absehbar, dass wahrscheinlich die Sprachmodelle, die Large Language Models, nie menschenähnliche Intelligenz erreichen werden, weil sie sozusagen nach dem statistischen Prinzip das Nächstwahrscheinliche vorhersagen und die Aufmerksamkeit sozusagen auf das Nächstwahrscheinliche richten. Wir sind aber längst dabei, zum Beispiel auch im Hause Meta sehr stark vorangetrieben, diese Konsequenzenmodelle, also sozusagen diese Weltmodelle zu entwickeln, die unter anderem eben auch schon sehr, sehr gut physische Konsequenzen voraussagen. Das heißt, die Physik mit integrieren, weil es Multimodal-Wahrnehmung also die trainieren sich dann mehr oder weniger selber, indem sie beispielsweise über Videodaten, also visuell, auditiv, kinästhetisch und so weiter, also multimodal, das Feedback kriegen. Wenn ich das Ei runterwerfe, dann macht es Platsch und dann liegt es da und so weiter. Also wirkliche Weltmodelle entwickeln. Und das funktioniert im Bereich der Physik schon ganz gut. Das funktioniert aber auch im Bereich der Theory of Mind. Nicht ganz so gut, also Theory of Mind, ich habe eine Theorie darüber, was in dir vorgeht. Wenn ich dir sage, du bist ein toller Kerl, wirst du anders reagieren, als wenn ich irgendwas Kritisches sage und so weiter und so fort. Das heißt, soziales Konsequenzenmodell, der nächste große Schritt, da ist man noch nicht ganz so weit, interozeptive Konsequenzen, wenn ich dieses Wasser in meinen Mund nehme und runterschlucke, wird sich das in meinem Hals so und so anfühlen. Auch dafür gibt es schon erste Ansätze. Und dann sind wir im Prinzip bei dem, was man sozusagen als, wie man Emotionen versteht. Emotionen, Lisa Feldman-Barrett beispielsweise, die wichtigste, glaube ich, im Moment Emotionsforscherin auf der Welt nach meiner Einschätzung, versteht Emotionen als Vorhersage über körperlich spürbare Konsequenzen. Wenn ich in einer dunklen Gasse bin und ein Unhold spaziert auf mich zu, dann habe ich nicht deswegen Angst, weil Unholde in mir Angst machen, sondern weil mein Körper signalisiert, aua, das wird jetzt gleich wehtun, weil ich eins in die Fresse kriege und so weiter und so fort. Und so haben wir diese Vorhersage innerlich wahrnehmbarer Konsequenzen, etwas, was
tatsächlich the next step ist, dass das Zeug tatsächlich so eine Art Protobewusstsein entwickeln könnte und so eine innere Repräsentanz von dem, welche Gedanken, welche Gefühle nach sich ziehen und so weiter und so fort. Und
ja, das ist ja, weißt du, wenn wir immer über Intelligenz reden, habe ich, das ist ja einer meiner großen Bauchschmerzen bei KI. Mhm. Für mich ist Intelligenz setzt immer irgendein Körper voraus.
Mhm.
Ja, also ich krieg nennen wir es mal jetzt Bauchgefühl. Wir wissen ja, was sie meint. Mhm. Ich krieg so ein Grummeln im Magen oder irgendwie sowas. Und dadurch entstehen bestimmte Gedanken. So, das hat ja die KI tatsächlich im Moment zumindest noch nicht. Also
im Moment noch nicht, genau.
So, das heißt, also ist es ja eigentlich nicht wirklich Intelligenz, sondern ist er eigentlich letztlich wieder ein Algorithmus, der gelernt hat. Weißt du, was bei der KI mich am meisten beeindruckt, was sie nicht kann? Aber das sage ich jetzt nur mal so als Behauptung. Ja.
Aha.
Inspiration. Also, ich weiß nicht, ich sitze vor dir und mit einmal kriege ich einen Gedanke. Puff. Ich weiß jetzt nicht, woher der kommt, aber er ist ja da. So, vielleicht habe ich ja gestern einen Film gesehen. Keine Ahnung, warum mein Hirn sich das gemerkt hat. Aber irgendwo kommt da was mit einmal hoch.
Mhm.
Das habe ich bei der KI noch nicht entdeckt. Weil das kann ich in den Prompt schreiben, hab bitte eine Idee. Dann schreibt er zurück, worüber.
Ja, das ist so, wie wenn Menschen sagst, sei mal spontan.
Genau, sei mal jetzt bitte mal kurz spontan, aber ohne das, einfach jetzt. Das funktioniert ja nicht.
Ja.
Oder ich gucke die KI an und warte, dass die mal spontan wird und eine Idee liefert.
Ja.
Hilft ja auch nicht. Aber bei mir klappt es. Die kommt zur Ruhe, sitzt auf der Terrasse und trinkt einen Kaffee. Mit einmal kriege ich eine Idee.
Ja.
Das kann die KI ja nicht können.
Nee, also das ist etwas, glaube ich, wo du wirklich den Körper dazu brauchst. Und also das ist vermutlich etwas, wo sich diese Weltmodelle und stell dir vor, die stecken in so einem Roboter und so weiter, vielleicht annähern. Aber ich glaube immer, dass wir Menschen extrem überlegen sein werden in vielerlei Hinsicht, auch gerade so in, was du sagst, dieses sprunghafte Denken, dieses über den Tellerrand rausblicken, dieses auf vollkommen verrückte Ideen kommen, die wirklich irgendwie daher rühren, dass, was weiß ich, die Klorolle leer war und auf einmal denke ich über Rollenverhalten nach und sonst irgendetwas. Eine Assoziation, die jetzt irgendwie und spreche dann zufälligerweise im nächsten Meeting über Rollenklärung. Eine Assoziation, die wahrscheinlich die KI irgendwie so verrückt, egal wie die Temperature, wahrscheinlich niemals drauf gekommen wäre. Was tatsächlich der Fall ist, glaube ich, KI kann solche kreativen Prozesse ein Stück weit imitieren. Also es gibt tatsächlich Kreativitätstests, wo die KI sehr, sehr gut abschneidet. Und es gibt beispielsweise, KI kann wunderbar Empathie nachahmen. Es gab so ein Arztportal, wo man mal Untersuchungen gemacht hat, irgendwie, da wurden die KI-Beiträge deutlich empathischer eingestuft als die von den realen Ärzten. Übrigens auch mit besserer medizinischer Qualität, aber das war klar, aber dreimal besser medizinisch, aber ich glaube achtmal besser was Empathie. Ja klar, das Ding, das schreibt ausführlicher. Das lernt zu spiegeln. Ja, Herr Brocke, das ist klar, wie Sie das schildern und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass Sie sich da Sorgen machen. Das hat das Ganze, die ganze Sprachmuster drauf. Nur das große Thema ist, da empfindet nichts wirklich etwas. Und da habe ich auch nicht diese heilende Resonanz irgendwie, wenn ich sage, ach Mensch, keine Ahnung, ich hol dir was vor und da ist jemand, dem ist es wirklich wichtig, was ich erzähle oder den nervt's und dann habe ich auch irgendwie so, ach ja stimmt, ich nerv mich ja eigentlich auch mit meiner Jammerei. Diese emotionale Resonanz, dafür brauchen wir den Menschen und ich glaube auch für diese sprunghafte Kreativität sind wir auch unentbehrlich und überhaupt, glaube ich, ist es etwas, sprechen auch immer weniger so von diesem Ersetzen von Tätigkeiten, sondern vom Augmentieren. Ich glaube, wenn wir lernen, dort, wo es Sinn macht, unsere eigene Fähigkeiten mit KI zu augmentieren, dann haben wir wirklich eine Future Skill, um mal so ein Buzzword zu gebrauchen, für uns erworben, weil was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie im medizinischen Bereich unterwegs bin und ich habe zusätzlich zu meinem Überblick und zusätzlich zu meiner Fachkompetenz noch die Möglichkeit, auf die letzten 1000 Studien zuzugreifen. Why not? Ja, und das ist sogar sehr, 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 sehr wichtig, das zu können. Aber ich setze auf dem, was grundsätzlich menschlich ist. Und ich glaube, menschliche Weiterentwicklung ist etwas, was eher mehr gefordert ist als weniger. Weil wir müssen mit mehr Komplexität umgehen, wir müssen mit mehr Unsicherheit umgehen. Und es braucht mehr emotionale Kompetenzen und mehr kognitive Kompetenzen als jemals zuvor.
Das ist ja schon wieder fast ein Schlusswort. Das ist ja unfassbar. Was nehme ich heute mit? Das ist ja immer etwas, was ich ganz gerne bei diesen Podcasten mache und bei Hirn gehört. Weißt du, was ich mitnehme? Ich nehme mit, dass wir unersetzlich sind. Und dass alles andere Krücken sind, die uns helfen, die uns vielleicht unterstützen, die uns, wenn wir sie benutzen, sie uns nicht benutzen. Nehmen wir mal KI als Beispiel. Und wenn wir clever sind und klüger als jede KI, die KI uns helfen kann, noch klüger zu werden. Und ja, dann haben wir, glaube ich, verstanden, was KI bedeutet. Es ist eine Krücke, aber es kann eine sehr intelligente Krücke sein. Deswegen heißt es ja K und ein I hinten dran. Mhm. Aber letztlich kann ich nur meine Frau Jasmin lieben und nicht die KI. Letztlich erziehen wir die Kinder und geben ihnen Rüstzeug mit für das Leben und nicht ein Smartphone. Und letztlich kann ich sehr gut schon unterscheiden bei LinkedIn, bei TikTok oder bei was auch immer in sozialen Medien, dass eigentlich der Ferrari in Dubai auch nur von Sixty liest ist für ein Foto. Also so ganz bescheuert bin ich ja auch nicht. Und muss mir darüber eigentlich nicht so viel Gedanken machen, wenn ich weiß, weißt du, du bist schon ein Mensch und kannst was aus deinem Leben machen.
Genau.
Mann, ich kann euch nur sagen, folgt bitte dem Dr. Franz Hütter. Und jetzt ist die ganz spannende Frage: Wie kann ich dich erreichen? Wo finde ich dich, wenn du mich jetzt angetriggert hast? Und ich sage, weißt du, ich will viel mehr für mich, für meine Führung, vielleicht für mein eigenes Coaching als Führungskraft oder als Unternehmer mehr von dir erfahren. Was kann ich machen, um dich zu kontaktieren, um dich kennenzulernen, von dir zu lernen? Am besten übrigens, ich sage ja immer, Lernen ist bescheuert. Besser ist, du begreifst, worum es geht. Kann ich das bei dir? Und wenn ja, wo finde ich dich?
Ja, begreifen kann man tatsächlich mit mir gemeinsam einiges. Ich verschicke nämlich regelmäßig bei meinen Online-Seminaren auch Töpferton, weil unter anderem modellieren wir Neuroanatomie, weil ich glaube, so eine Grundorientierung im Hirn, ja, die hilft in Zeiten der Intelligenz und auch der künstlichen und natürlichen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, du kannst mich erreichen über die Seite Brain, wie das Gehirn, -HR, wie Human Resources, also brain-hr.com, beziehungsweise auch .de. Und mein Kernangebot ist, dass ich ja so als alter Berufspendler zwischen Wissenschaft und Praxis, ich habe insbesondere die Menschen aus dem Learning und Development, aber auch aus dem Bereich Führung sehr, sehr gerne in meinen Ausbildungen. Ich biete eine Scientific Trainer Ausbildung an. Das klingt jetzt irgendwie so abgefahren, als müsste man andauernd irgendwie in biochemischen Formeln quatschen. Darum geht's nicht, sondern es geht einfach darum, Wissenschaft zu nutzen und in die Praxis zu bringen. Thema Selbstwert zu erklären mit neurowissenschaftlichen Befunden, aber auch mit Psychologie. Und das ganze Ding dauert 12 Wochen. Man lernt viel über KI. Wir machen die grundsätzlichen Dinge über Neurowissenschaften, über Psychologie und über Systeme. Das in 12 Wochen, 12 Abendseminare. Und das ist so mein Signature
Projekt. Und das Ganze endet mit einer TÜV-Zertifizierung. Und ich bin da sehr, sehr gerne unterwegs, weil sich daraus ein Netzwerk gebildet hat. Und ich bin andauernd wie ein Fisch im Wasser mit lauter tollen Menschen umgeben, die da dann gemeinsam irgendwelche Dinge auf die Beine stellen und Bücher schreiben und Geschäft hochziehen und Zeug und Sachen. Und gerade schön ist es. Und das ist sozusagen mein Steckenpferd, Wissenschaft in die Praxis zu bringen.
Also zusammenfassend nochmal deine Webseite.
Brain-HR, also brain-hr.de.
So, wenn ihr es euch wert seid, auf diesem Planeten in der begrenzten Lebenszeit von, wie ihr schon wisst, im Durchschnitt 29.750 Tagen. So lange sind im Durchschnitt Menschen auf dem Planeten, wenn es gut läuft. Wenn ihr euch wert seid, in dieser kurzen Zeit viel aus eurem Leben zu machen und viele gute Momente zu haben und am besten ein erfülltes Leben, dann geht auf diese Webseite. Dann werdet ihr eine Menge über euch erfahren und dazu lernen und, wie wir jetzt wissen beide, auch begreifen. Also herzlichen Dank. Und dann wünsche ich dir ein außergewöhnlich gutes Lebensjahr und euch dann alsbald. Wir hören uns ja wieder bei Hirn gehört beim Podcasten. Auf bald. Alles Gute. Euer Carsten und euer
Franz. Danke dir, lieber Carsten. Danke euch allen.
Nothing changes, if nothing changes.